Immer mehr Menschen nehmen das Internet inzwischen nicht mehr als Medium für mehr gesellschaftliche Teilhabe, sondern als Feind der Demokratie wahr. Während konventionelle Medien scheinbar immer weniger Orientierung bieten, sorgen soziale Medien für Desorientierung. Digitalkonzerne, die alle Daten der Nutzer abgreifen und verkaufen, erzeugen mit ihren intransparenten Algorithmen Filterblasen. Wie reagiert die Netzgemeinde hierzulande auf diese Entwicklungen? Müssen die demokratischen Kräfte ob dieser Übermacht der Netzmanipulation kapitulieren? Das ist Thema für das Kulturgespräch. Die Moderatoren sind Manfred Kläuber und Peter Welchering.
Viele von uns hatten einen Traum, den Traum vom guten Internet, von E-Mails, die dazu dienen, auf der ganzen Welt Freunde zu finden, von einem World Wide Web, das dazu dient, Neues zu lernen und das gesammelte Wissen der Welt für alle zugänglich zu machen, damit Bildung keine Frage mehr von Wohlstand ist. Es gab ihn einmal in grauer Vorzeit, diesen Traum, das Internet könnte irgendwie die Welt retten.
Ja, die Frage dabei, war das eben alles nur Wunschtraum? Oder wird es jetzt Zeit, endlich mal in der Wirklichkeit anzukommen, in der postfaktischen, postnationalen, wie auch immer? Genau diese Fragen, die wollen wir heute klären. Und aus der Traum kann das Internet die Welt doch noch retten? Deshalb auch der Titel. Anlässlich des 33. Chaos Communication Kongresses kommt das Kulturgespräch heute aus Hamburg. Und mit dabei sind direkt neben mir Professor Gabriele Hofacker. Sie ist Mailbox-Aktivistin der ersten Stunde und sie war auch schon im digitalen Raum unterwegs, als das Internet hierzulande noch so, naja, man muss sagen, in Kinderschuhen steckte. Sie lehrt heute an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig.
Jens Best ist Politikwissenschaftler in Frankfurt am Main und Publizist und ja, ich würde mal sagen, den engagiertesten Teil seiner publizistischen Arbeit, den verrichtet er ehrenamtlich als Autor und Administrator der Online-Enzyklopädie Wikipedia.
Und Andi Müller-Magun ist hier. Der ist Informatiker und seit 30 Jahren eines der bekanntesten und meine Meinung eines der lautesten Mitglieder des Chaos Computer Clubs. Müller-Magun hat Europa lange Zeit in den Gremien der Internetverwaltung ICANN vertreten.
Jimmy Schulz ist auch bei uns. Schulz ist Internetunternehmer und gleichzeitig Netzpolitiker. Auch er war aktiv in den Gremien der Netzverwaltung, ICANN, und hat auch die Ablösung dieser Internetverwaltungsagentur von der amerikanischen Regierung ein bisschen mitbegleitet. Außerdem war Jimmy Schulz lange Zeit Mitglied der FDP-Bundestagsfraktion.
Ja, und dann starten wir auch gleich mit der ersten Frage und die geht an Gabriele Hofacker. Frau Hofacker, Sie sind ja mal mit ziemlich großen Erwartungen ins Netz gestartet, gerade so die ersten Mailbox-Verbünde, die es dann so gab. Da hat man gedacht, Mensch, jetzt bauen wir eine ähnliche Struktur, Infrastruktur auf, wie sonst nur die großen Sender, die haben, die großen Nachrichtenagenturen, da können wir Nachrichten rund um die Uhr machen, da können wir alle teilhaben lassen. Was ist davon übrig geblieben?
Ja, ich habe nochmal nachgelesen in Vorbereitung auf dieses Gespräch. Diese große positive Vision war das gar nicht. Das war eine ziemlich differenzierte Vision, also eine Utopie einerseits, eine Dystopie andererseits. Und das, was ich damals in so einem kommunikativen Manifest geschrieben habe, vor jetzt gefühlten 25 Jahren, hat sich vor allem mit denen dazwischen beschäftigt. Also mit denen ganz oben, die eh immer alles besitzen und denen, die eh nichts besitzen und keine Chancen haben. Was machen die dazwischen? Ich habe die damals die Informationsmanager genannt. Also Journalisten, Lehrer, ITler, die ganze Arbeit verrichten und die eigentlich denken, wir sind die Oberschlauen, wir sind die Gewinner. Was machen die? Wie verhalten sich die? Und meine Utopie damals war, die müssten doch was merken. Die müssten sich doch wehren, wenn es schief geht.
Und, haben die sich gewehrt ausreichend?
Ich bin jetzt hier gerade so über den Kongress gewandert. So Ansätze sehe ich.
Ich gebe die Frage gleich mal weiter und ich springe mal ein bisschen weiter und gebe das an Jens Best. Was waren so die großen Visionen, die großen Erwartungen, die Sie hatten und wo sind Sie hin?
Ich glaube, am Anfang hat es erstmal ganz klein angefangen und bevor man sich, also als man selber sich als Nicht-ITler dem Internet genähert hat, die großen Visionen sind, glaube ich, auch dann von Menschen auf dieses Werkzeug projiziert worden und die Frage ist natürlich, ob diese Projektion immer richtig war und auch gut überlegt war in ihrem Timing. Das ist so das, was für mich eigentlich die Quintessenz ist. Also wir haben vielleicht dieses neue Werkzeug am Anfang auch zu viel Hoffnung reingesteckt und es nicht genügend schnell und breit entwickelt.
Andi Müller-Magun, wie war das bei Ihnen damals, als Sie angefangen haben, sich mit Kommunikationstechnologie zu beschäftigen, vielleicht mit dem Datenklo, also dem Akustikkoppler unterwegs waren vor langer, langer Zeit? War das ein positives Gefühl oder war bei Ihnen schon ja von Anfang an der Eindruck da, da ist etwas, wo man aufpassen muss, dass es nicht in falsche Hände gerät, dass es missbraucht wird?
Ich würde das Ganze in zwei Aspekte unterteilen. Zum einen war das Datenreisen, das Erforschen von Datennetzen ja ein sehr persönlicher Weg, auch den eigenen Horizont zu erweitern und weltweite Strukturen zu verstehen und Vernetzung und Informationsflüsse und so fort. Und ich bin ja ein bisschen geprägt von Bau Holland, der damals eben den Chaos Computer Club aufgebaut hat. Und der hat natürlich die Verbreiterung des Zugangs zu Produktionsmitteln, also das heißt die Idee, dass Wissen nun fortan dezentral produziert werden kann und zugänglich sein kann und so fort, das war für den quasi was Revolutionäres. Und natürlich hatten wir auch diese Utopie, dass wir Informationsmonopole durchbrechen konnten. Tschernobyl ist so ein Beispiel, wo auch die Mailbox-Szene eine Rolle gespielt hat, wo man nicht mehr den staatlich bekannt gegebenen Strahlenmesswerten vertrauen müsste, sondern eben dezentral messen konnte und dann die Mailboxen die Werte ausgetauscht haben und so fort. Und das war so eine Utopie, dass man sagen konnte, wir sind jetzt unabhängig, wir brauchen jetzt nicht mehr irgendwelche Leute, die diese Dinge für uns tun, sondern wir haben jetzt unsere eigenen Strukturen. Und von diesen eigenen Strukturen hat es natürlich ein bisschen was bis heute geschafft. Aber was man nicht unterschätzen darf, ist, dass heute der Begriff Internet für viele Leute ja eher geprägt ist von Systemen wie Facebook, die auf der einen Seite den Zugang zu dieser Technik auch für technisch nicht kundige Menschen erschlossen haben. Das muss man ja auch erstmal positiv, neutral sozusagen anerkennen. Auf der anderen Seite eben Wertschöpfungsketten, Vermarktung von Daten und Vermessung von Realitäten und von individuellen Realitäten und damit auch letztendlich eine Fragmentierung herbeigeführt haben. Und das ist, glaube ich, für mich das größte Problem, dass wenn Sie heute sagen, die Welt retten, ja, haben wir dann die Welt noch? Weil ich glaube, wir haben heute so viele fragmentierte Realitäten. Jeder hat heute die Möglichkeit, sich seine Realität selbst zu konstruieren. Wir haben keine Realität mehr. Das ist so ein bisschen ein Problem.
Wir versuchen es gleich irgendwie aufzuarbeiten, aber erstmal noch der persönliche Zugang zum Netz von Jimmy Schulz. Mit welchen Gefühlen sind Sie eingestiegen in die Netzwelt?
Das war unheimlich faszinierend. Vor allem auch, weil die Menge der Menschen, die da drinnen sich bewegte, halt extrem klein war. Man kannte ja fast alle. Dass das so groß werden würde, war mir und vielen anderen, glaube ich, damals noch nicht so bewusst. Aber die Hoffnung, dass das natürlich die Welt revolutionieren kann, wenn jeder mit jedem kommunizieren kann, auch unbeobachtet von Staaten oder Firmen, war eine unglaublich faszinierende Idee. Auch, dass man Menschen findet mit dem gleichen Hobby, mit den gleichen Interessen, die vielleicht nicht im Freundeskreis oder in der Nachbarschaft wohnen. Das war unglaublich und das hat viele Menschen fasziniert, eben auch mich. Da wurde natürlich auch, das ist ja schon gesagt worden, unheimlich viel hineintransponiert, was man dann daraus alles machen könnte. Richtig ist, ich glaube, dass viel davon noch da ist. Es hängt ja nicht vom Werkzeug ab, was wir daraus machen. Es hängt von uns ab. Und genauso, wenn wir das Internet auch so verstehen, dass man damit unheimlich viele tolle Dinge machen kann und wir Menschen motivieren, dies auch zu tun, bleibe ich weiter optimistisch. Ja, dann bleiben wir mal bei den Werkzeugen. Wenn wir uns jetzt so anschauen, die gegenwärtige Situation, die Nichtregierungsorganisation Freedom House hat vor kurzem mal 65 Staaten untersucht. 34 davon nutzen Twitter, Facebook und Co. für sehr aktive Manipulation, für Überwachung. Die Bertelsmann Stiftung stellt die neue Qualität der Repression fest oder der Politikwissenschaftler Holger Zapf, der sagt, Internet dient vor allen Dingen der Kostenreduktion staatlicher Repression. Irgendwie sind wir ja dahin gelangt, ob mit oder ohne Werkzeugen. Und meine Frage, und die würde ich deshalb nochmal an Jimmy Schulz zurückgeben, was waren denn die Sündenfälle, die das Netz so schlecht gemacht haben und welche davon haben Sie im Bundestag aktiv miterlebt?
Also der erste Sündenfall, da bin ich mal ganz, ganz grausam, war, als die Telekom die Schleusen geöffnet hat, 1995, und das Internet für alle angeboten hat. Aber nein, Scherz beiseite. Das war eine Riesenrevolution natürlich, weil plötzlich also die Möglichkeiten für fast alle da waren, auch daran teilzuhaben. Wo waren die Sündenfälle? Mit Sicherheit immer da, wenn es um mehr Kontrolle ging. Man erinnere sich an die Diskussionen um TKÜV, Telekommunikationsüberwachungsverordnung, Ende der 90er Jahre. Dann die Vorratsdatenspeicherungsdiskussion. Aber auch dieses sehr subtile Aufweichen von dem, was wir unter Privatsphäre verstehen. Ich erinnere mich noch, in den 80er Jahren auf die Straße gegangen zu sein gegen die Volkszählung. Da waren zigtausende Menschen auf der Straße. Bei der letzten Volkszählung, die hat kaum mal jemand mitbekommen. Ne? Da war, also habe ich niemanden auf der Straße demonstrieren sehen. Das heißt, es hat auch einen Wandel im Verhältnis zur eigenen Privatsphäre stattgefunden. Und diese Entwicklung hat sich natürlich dramatisch beschleunigt durch die weite Verbreitung von Smartphones, die voraussetzen, dass man alles offenlegt. Und damit verbunden auch, und das ist, denke ich mal, ein ganz wesentlicher Punkt, die Gated Communities, die eben nicht mehr auf Basis offener und freier Standards funktionieren. Die Interoperabilität zwischen verschiedenen Netzen eben nicht mehr mit freien Standards funktioniert, sondern in einem von Firmen bestimmten internen Netzwerk, was ja eigentlich nicht mehr das Internet ist.
Andi Müller-Magun, vervollständigen Sie diese Sammlung von Sündenfällen noch mit ein paar aus Ihrer Erfahrung?
Also ich fühlte mich eben kurz zurück in die 80er Jahre versetzt, wo wir selber immer argumentiert haben, Computer und Technologie sind neutral, das ist wie ein Hammer, man kann dies und jenes mit ihm tun. Und kann man das natürlich verhaltenspsychologisch ergänzen durch, was passiert, wenn man einem kleinen Kind einen Hammer in die Hand gibt. Na, denn für den ist dann die ganze Welt, sieht aus wie ein Nagel. Ne? Das Problem ist ja, dass heute das Internet als Transportmedium oder als Interoperabilität von Systemen in Erscheinung tritt in Systemen, die bereits vorprogrammieren, ähnlich wie beim Fernseher, wo man eine Fernbedienung halt aus Kanälen auswählen kann, kann man halt beim Web auswählen zwischen Seiten, die man betrachtet, und dann wird gemessen, wie lange man was betrachtet und wie seine Vorlieben sind und so fort. Und die tatsächliche Neutralität, jetzt selbst als Sender in Erscheinung zu gehen und so fort, die kommt mit einer erheblichen Schwelle und oder ist eben verpackt in kommerziellen Systemen, wo solche Bedürfnisse dann gleich in eine bestimmte Form gebracht werden und in eine bestimmte Art und Weise auch monetarisiert werden. Also das heißt, für mich sind die Sündenfälle bestehen darin, dass hier eine neue Technologie, die ganz andere Optionen auch in Bezug auf die Interaktivität von Menschen zueinander und als gesellschaftliche Vision eigentlich vergewaltigt wurde, um mal so einen grauenhaften Begriff zu verwenden, von Unternehmen und von Regierungen, die eigentlich ihre Paradigmen, ihre Art und Weise, wie sie die Verhaltensweisen von Menschen untereinander regeln wollen oder eben Verkauf oder Servicehandlung durchgeführt werden sollen, die haben sie einfach darüber gestülpt und haben aus dieser Technologie das gemacht, was sie immer tun wollten, nämlich eine eierlegende Wollmilchsau mit Glasfaser bis in die Brieftasche, wie es Peter Glaser mal so ausgedrückt hat. Und das ist sicherlich nicht das, was wir wollten. Also das heißt, eigentlich müsste man jetzt noch mal sich kurz in die Weltraumperspektive der 70er Jahre versetzen und müsste überlegen, okay, was hatten wir denn an Visionen oder an Ideen, wie man Gesellschaften anders organisieren könnte und was ist daraus tatsächlich geworden im Wandel der Zeit, wo Technologie auf der einen Seite die Optionen dazu gebracht hat, auf der anderen Seite es eben aber auch andere Entitäten und Interessen gab, die eben aus der Technologie ihre Wunschform gemacht haben.
War der Sündenfall, Frau Hofacker, vielleicht nicht auch, dass diejenigen, die das Netz propagiert haben, die es am Anfang zusammengehalten haben, die da drin aktiv waren und eine kleine Community waren, die das Ganze im Verborgenen gemacht haben, sie waren ja selber Teil davon, vielleicht nicht gesehen haben, dass wenn man das Netz popularisiert, dann auch all das mitkommt, was in großen Gesellschaften eben halt zur Tagesordnung gehört, Machtausübung, Konflikte, Gewalt, Verbrechen, all das dann auch ins Netz kommt?
Also ich glaube schon, dass in einem Teil dieser eher unpolitischen Mailbox-Szene so ein Gedanke vorherrschte. Also ich war jetzt ja Teil dieser politischen Szene, die sich mit politischen Rahmenbedingungen beschäftigen, und ich glaube, die waren nicht ganz so naiv. Ich würde eher noch ein bisschen weiter in die Mediengeschichte zurückgehen. Das Erste, was Staaten oder Herrschaftsformen einfällt, wenn sie ein Medium sehen, ist Zensur. Und das begann ja auch schon in den 90er Jahren mit den entsprechenden Gesetzgebungen. Und die Ecke, dieses Computernetzwerk, Linksysteme, CL-Netz, aus dem ich komme, hat sich ja immer dafür eingesetzt, dass es gerade keine schärferen Gesetze braucht, sondern dass die vorhandenen durchaus ausreichen. Wir müssen begreifen, dass wir mit einem Medium zu tun haben. Und dass dafür besondere Regeln gelten, aber dass man auch die Freiheit dieses Mediums erkämpfen muss.
Dieses Mantra wird ja auch jedes Jahr mehr oder weniger hier auf dem Chaos Communication Kongress gesungen. Jedes Jahr immer wieder flehen quasi die Hacker, dass erkannt wird, dass eben halt zum Beispiel Verschlüsselung ja zu behindern nicht dazu führt, dass man bessere Strafverfolgung hat und die Sache in den Griff bekommt, sondern vielleicht eher das Gegenteil der Fall ist. Anne Müller-Magun, Sie haben sofort gesagt, Sie wollen etwas dazu sagen, weil Sie ja auch den Kongress hier lange kennen.
Bitte. Die Lanze würde ich gerne mal ganz schnell brechen und den Zahn ziehen, weil auch die eingangs ausgeführte Erwähnung von Freedom House, ich meine, jeder, der sich ein klein bisschen auskennt in der Szene, weiß, das ist ein Frontend der CIA, bei allem Respekt. Und die US-Regierung pflegt das Mantra der sogenannten Informationsfreiheit und der weltweiten Vernetzung in Wirklichkeit, um ihre Konzepte der digitalen Kolonialisierung durchzuführen, namentlich den amerikanischen Unternehmen, die eben darauf spezialisiert sind, sich ganze Bevölkerungsgruppen in Bezug auf ihre Daten, ihre Verhaltensweisen, Wünschen und so fort zu erschließen, wie eben Google, Facebook, Twitter und so fort. Und dann auch die Wertschöpfungssysteme so zu konstruieren, wie eben die Ubers, die Airbnbs dieser Welt, wo die Wertschöpfung zufällig in Kalifornien anfällt. Also nicht alles, was Informationsfreiheit propagandiert, ist auch etwas Positives und hat etwas damit zu tun, dass wir gerne weltweite, ungehinderte Kommunikation haben wollten und Regierungen als Störfaktoren betrachtet haben, die Zensur durchführen. Ich habe durchaus Verständnis dafür. Ich habe gerade ein Projekt in China und bin sehr oft jetzt da gewesen in den letzten Monaten. Und die chinesische Regierung, muss ich sagen, ich empfinde das als, die haben was ganz Großartiges gemacht, dadurch, dass sie eben Google, Twitter, Facebook und so fort ganz klar abgeschaltet haben, quasi zensiert haben, könnte man sagen. Aber dadurch haben sie es überhaupt möglich gemacht, dass Alternativen im eigenen Lande entstehen, die Daten der Bürger im eigenen Land bleiben und Wertschöpfungssysteme auch dort abgebildet werden. Und das kann ich nicht überhaupt nicht negativ finden, sondern das ist die haben visionär klug gehandelt und haben genau gesehen, was passiert. Und aus der Betrachtung muss man das Ganze auch mal sehen, aus meiner Sicht.
Tja, Jimmy Schulz, da haben Sie einen Fehler. Augenblick. Jimmy Schulz, da haben Sie einen Fehler gemacht. Hätte der Bundestag dann auch Google und Co. verbieten sollen und eine chinesische Informationspolitik fahren sollen?
Also das widerspricht meinem persönlichen Ansatz von Freiheit. Ich halte es auch für gewagt, China hier als Vorbild zu sehen. In der technischen Variante vielleicht, aber die Motivation, die hier die Chinesen anbringen. Ich meine, ich war ja auch zum ICON-Kongress zum Beispiel mehrfach in China gewesen. Und die Zensur, und die überwachen ja noch viel dreister und dramatischer. Also das ist eine dreiste Idee zu sagen, China würde da besser handeln, auf jeden Fall nicht aus besseren Motiven. Ich halte ja auch nichts Schlechtes dabei, wenn Firmen erfolgreich sind. Überhaupt nicht. Es gibt ganz, ganz fantastische Ideen, die nur dadurch sich entwickeln konnten, weil Firmen das einfach besser gemacht haben als andere. Ich meine, wer redet heute noch von Alta Vista? Ja? Kein Mensch mehr, weil Google es einfach besser gemacht hat. Und so sterben und kommen und gehen Unternehmen. Natürlich ist das schade, dass viele dieser Firmen, die meisten, nicht aus Europa kommen oder aus anderen Staaten kommen, sondern fast alle aus Kalifornien. Das mag aber auch daran liegen, dass das Umfeld dort einfach sehr viel innovativer ist. Für mich ist das aber auch nicht so ein Riesenproblem. Natürlich hätte ich gerne, dass auch Firmen in Deutschland oder in Europa da in diesem Bereich erfolgreich agieren könnten. Ich gebe da aber den Optimismus nicht auf, dass das möglich ist. Ich glaube, das geht. Wir müssen es nur wollen. Und da fehlen in Deutschland und in Europa die Rahmenbedingungen und die Voraussetzungen, so etwas zu machen.
Ich glaube, wir müssen was wir eigentlich wollen. Also nachdem, wenn wir uns jetzt hier unterhalten, ob jetzt China oder die USA ihre Überwachungsidee besser verkaufen, finde ich ein bisschen irgendwie, dann sollten wir vielleicht einfach mal als Europäer da irgendwie einen anderen Ton anlegen. Dass die kalifornische Ideologie, also das, ich finde es auch immer sehr spannend, wenn dann irgendwie so altgediente Internetgründer dann immer damit ankommen, dass so, ja, dann kamen dann die Staaten und dann kamen dann die Firmen und haben unser Internet anders gemacht. Entschuldigung, also das war einfach schon von Anfang an Teil davon. Die kalifornische Ideologie, das ganze Hippietum ist ein Bestandteil eines neoliberalen kapitalistischen Systems, was sich in den letzten 40 Jahren ausgelebt hat. Und ich sag's mal so, jede Epoche, jedes System hat das Internet, was es verdient. Die Funktion des Internets, wie funktioniert es, hat mich persönlich nie interessiert. Ja, ich bin kein Hacker, ich bin kein Programmierer, ich bin kein Tüftler, interessiert mich alles gar nicht. Mich haben die Inhalte interessiert. Natürlich muss man sich um beides kümmern, weil von der Funktion hängt natürlich auch ab, wie man die Inhalte präsentiert, aber ich komme halt von der Inhaltsseite her. Ich frage mich so, welche Inhalte können jetzt an mehr Leute gemeinsam verteilt werden, besser diskutiert werden, besser verstanden werden? Und da sind wir ganz weit hinten, weil, und da muss ich vielleicht auch die Szene mal ein bisschen selber in die Nase fassen, wir so geil waren auf dieses, wie das funktioniert. Ja? Also das ist ja, ich meine, am Anfang ist ein Spielzeug halt einfach auch deswegen ein Spielzeug, weil es halt irgendwie was macht, was toll ist. Ja? Und man denkt gar nicht drüber nach, was eigentlich der Sinn dahinter ist. Und diese Sinnfrage lässt sich nicht vom Werkzeug aus beantworten. Also die lässt sich nur davon beantworten, was wir als Menschen wollen. Und da ist natürlich, und es gab viele positive Utopien innerhalb der Szene, muss man auch, also jetzt will jetzt nicht sagen, dass das alles nur libertäre Selbstverleugner gewesen wären, aber es gab ja schon die Idee, dass Wissen eben vermittelt werden kann. Und natürlich sind so tolle Leuchtturmprojekte, die ja auf eine gewisse Art funktionieren, wie die Wikipedia oder so, durchaus haben ja auch den Kern einer anderen Art von Aufklärung. Nur Wissen, wenn man es in den Raum stellt, ist halt eben noch, hat noch nichts mit dem Menschen zu tun. Ist nicht, noch nicht vom Menschen reflektiert worden, verinnerlicht worden, für gut oder schlecht befunden worden, verbessert worden, ausgebaut worden, umgebaut worden. Und wie gesagt, wenn man das System nicht kennt, kann man es auch nicht ändern. Ich glaube, wir stehen jetzt wirklich an dem Punkt, dass wir uns fragen müssen, welche Epoche geht jetzt gerade zu Ende? Ich finde es auch immer so nett, also seit 2007 wissen wir, dass der Kapitalismus als letzte Ideologie des letzten Jahrhunderts auch gescheitert ist. Ja? Es gibt so einige Leute, die das systemmäßig noch aufrechterhalten, klar, weil sie noch nicht wissen, was man danach machen soll. Ja? Die Chinesen wittern ihre Chance, ja? Weil der Westen scheint versagt zu haben und das Internet ist ja auch ein Bestandteil. Also ich finde, also das Internet, wenn man das als aufklärerisches Element sieht, kann man ja durchaus einiges damit machen. Man muss sich halt überlegen, wie sieht Aufklärung im 21. Jahrhundert aus und nicht, wie kann man den Button noch weiter von links nach rechts verschieben oder sowas. Das sind nicht die Antworten, die ich von einem Europäer erwarte, wenn er darüber nachdenkt, was man mit dem Werkzeug Internet machen kann. Mhm. Das ist so diese Selbstbeweihräucherung, ich kann sie auch nicht mehr hören. Ich kann sie sowohl von den Funktionalisten als auch von den Inhaltsbeweihräucherern, wo ich wahrscheinlich dazugehöre, nicht mehr hören, sondern wir müssen einfach mal den nächsten Schritt machen und sagen, was ist denn jetzt Phase? Und da sind wir mittlerweile woanders. Wir müssen uns auch mal, was wir uns eigentlich fragen wollen. Es gibt keine Antwort, es gibt erstmal neue Fragen.
Bevor wir dazu in Perspektiven kommen, die müssen wir diskutieren, doch nochmal eine Frage dann an Gabriele Hofacker. Das heißt, Bastlerin, libertäre Selbstverleugnerin und eben Mailboxerin, Sie haben es damals also ziemlich versiebt und das rübergerettet in unsere Zeit.
Nachdem ich ja nun auch nie der große Technikerfinder war, fühle ich mich nicht ganz so angesprochen. Aber klar, wir sind an allem schuld gewesen. Wir haben nämlich die ganzen Erfahrungen schon mal gemacht und haben es wohl auch nicht geschafft, den nächsten Generationen klarzumachen, wie diese Erfahrungen laufen. Also ich denke, vieles, was die Wikipedia jetzt erlebt, haben diese komischen kleinen Mailbox-Netze schon irgendwie 15 Jahre vorher erlebt. Und das sind Strukturen, die kann man, wenn man in die Mediengeschichte guckt, auch noch bei den Anfängen der Druckpresse wiederfinden. Also so ein Medium kommt auf. Neue soziale Bewegungen bemächtigen sich dieses Mediums, stecken große Hoffnungen rein, bewegen auch richtig was. Plötzlich wird das ein Medium dieser neuen sozialen Bewegung. Also mein Raster im Kopf ist jetzt die Erfindung der Drucktechnik und die protestantischen Flugblätter. Der Protestantismus wäre nicht so groß geworden, wenn es nicht diese neue Technik gegeben hätte. Dann kommt die Gegenseite, in dem Fall die katholische Gegenaufklärung und nimmt das Medium an sich und dann wird das Medium ein kommerzialisiertes und das ist ganz böse und dann ist es ein allgemeines Medium und die neuen sozialen Bewegungen suchen sich wieder ein anderes Medium. Also ich würde ein bisschen mehr in die Mediengeschichte gucken, jetzt nicht gerade sagen, wir haben es versiebt, sondern es ist schon ein bisschen früher gewesen. Aber wie gehen wir mit diesen Erfahrungen um? Was machen wir damit? Was kann zum Beispiel die Wikipedia daraus lernen, was schon so in den 90er Jahren bei diesen Mailbox-Netzen schiefgegangen ist? Nämlich beharren auf falschen Strukturen, festhalten an liebgewordenen Vorlieben. Man hat irgendwelche Regeln sich geschaffen, ein fürchterliches Regelwerk, das kein Mensch mehr versteht. Aus solchen Dingen könnte man ja auch was lernen und das könnte man ja weiter transformieren.
Da sind wir fast beim Bourmont gelandet. Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber die Leichtfertigkeit, mit der sie gemacht wird. Ne? Wie leichtfertig haben Sie diese Geschichte erlebt, Jimmy Schulz?
Also ich glaube, ich will da gleich ansetzen. Ja, da sind Fehler gemacht worden, aber das liegt nicht nur in der Szene oder an den Leuten, die das mal irgendwann vorangetrieben haben. Denn ja, die haben sich damals natürlich auch noch mit der Technik auseinandergesetzt und sehr viel intensiver auch mit den philosophischen Gedanken was und soziologischen und politischen Auswirkungen, was kann eigentlich daraus werden und wie muss man das gestalten, was dazu geführt hat, dass manche dieser Mailbox-Netze sich angefühlt haben wie Kleintierzüchtervereine. Ich will jetzt keine Namen nennen, es war eins der Tiernetze, aber um dem Kulturpessimismus hier mal entgegenzutreten, ganz klar, das Internet ist eine gute Sache. Ich bin da echt fest von überzeugt. Wir haben einen weiteren Fehler gemacht auf dem Weg dahin, um das weiter zu verbreiten und das ist im Bildungssystem. Nämlich als so plötzlich das Internet, das war in Deutschland ja wirklich von einem Tag auf den anderen, die Massen erreichte und die heutigen sogenannten Digital Natives wachsen in eine Welt hinein, wo das alles schon fertig ist. Ich muss gar nichts mehr selber programmieren oder selber verstehen und verstehe es auch gar nicht mehr, weil das Telefon kann schon alles. Man muss sich einen Vokabeltrainer nicht selber programmieren. Man muss auch die Mathe-App nicht selber programmieren. Das ist alles schon da. Und da haben wir einen entscheidenden Fehler gemacht. Ich lerne heute in der Schule immer noch, wie eine Dampfmaschine funktioniert, aber mitnichten, wie denn das Internet funktioniert. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Nämlich einmal die Technik darunter. Ich halte es für essentiell wichtig, dass wir verstehen und wenigstens in der Schule beigebracht bekommen, wie das zusammenhängt und wie es funktioniert. Einerseits. Und zweitens, wie funktioniert eigentlich Kommunikation? Ich habe natürlich in der Schule noch gelernt, wie ich diese Zeitung auf Seite 4 zu beurteilen habe und jene Zeitung und Heribert Prantl, wenn er über die FDP schreibt, wiederum anders zu beurteilen habe. Aber lernen wir denn in der Schule, wie ein Wikipedia-Artikel zu bewerten ist, wie ich die Quellen dahinter überprüfen kann? Nein, das lernen wir eben nicht oder jedenfalls nur vom Lehrer abhängig in ganz speziellen Fällen. Und da muss, glaube ich, Bildung ansetzen, an beiden Punkten, nämlich einmal das technische Verständnis und einmal auch, was ist denn eigentlich Medienkompetenz und wie eigne ich sie mir an?
Gabriele Hoferer.
Das habe ich meinen Studenten gemacht, die ja gerne Wikipedia zitieren. Ich habe einfach mal gesagt, nehmt euch eure Fachgebiete her, das, was ihr da studiert, und überprüft die Einträge anhand von anderen Lexika auf Korrektheit und Nicht-Korrektheit. War ein toller Lerneffekt für die Studierenden, also Bachelorstudierenden, zweites Semester, da bewegen wir uns jetzt ungefähr, weil die gemerkt haben, aha, das wird nur von Menschen gemacht, großer Effekt. Und ich kann das gegenprüfen, es gibt andere Lexika, da gibt es auch Fehler, und mit denen muss ich das vergleichen. Wikipedia kam gar nicht so schlecht weg, aber sie waren sehr kritisch damit.
Andi Müller-Magun.
Es kommt mir so ein bisschen vor wie der Kampf um die Wahrheit, als wenn es so etwas geben würde. Und das ist, glaube ich, eines der Grundprobleme, wenn wir wirklich von Medienkompetenz oder von Technologiekompetenz sehen, dass, ich meine, die Edit Wars, die Wikipedia auch ein bisschen geprägt haben und die Besitzstands- und Wahrheitswahrer, die da teilweise ihre Fachgebiete verteidigen, entgegen allen konträren Informationen, die man dazu tragen könnte zu einem Thema, das kann ja eigentlich auch nicht der Evolution letzter Schluss sein. Bin nicht sicher, ob wir wirklich die Auseinandersetzung und schon irgendwie eine Lösung gefunden haben, um mit konträren, auch kulturellen Arten und Weisen Dinge zu empfinden, umgegangen zu sein. Ich meine, es gibt ja viele Länder, die Pornografie beispielsweise im Netz zensieren und so weiter und so fort. Aber die tun das nicht gegen ihre Bevölkerung, sondern das ist expliziter Wunsch der Bevölkerung, weil die das als Problem empfinden, wenn Pornografie verfügbar ist. Und das ist auch eine Wahrheit, mit der man mal umgehen muss. Und ich glaube, dass wir da noch ein bisschen am Anfang sind und das auch unterschätzt haben in der Art und Weise, was Technologie ausrichten kann, haben wir viel zu wenig über die Wertvorstellungen und unterschiedlichen kulturellen Arten und Weisen, Dinge zu empfinden und mit ihnen umzugehen und sie für sinnvoll zu finden oder nicht für sinnvoll zu empfinden, da irgendwie zu agieren. Und also ich glaube, heute ist den meisten jungen Menschen immer noch besser damit getan, wenn man sie irgendwie mal in 10 verschiedene Länder schickt und irgendwie da mal andere Kulturschuppen geht, als wenn man sie auf eine lange Internetrecherche schickt, weil man eigentlich nur haptisch-taktil vor Ort begreift, wie unterschiedlich Menschen sich auch den Informationsrealitäten nähern und wie sie die verarbeiten und wie sie damit umgehen können, um daraus irgendetwas Sinnvolles abzuleiten. Also so eine Wahrheit findet man leider, die kriegst du nicht über eine Wikipedia oder irgendwas vermittelt.
Ja, also das sind ja auch mehrere Ebenen, die es da gibt, vielleicht das noch zu ergänzen, gerade wenn man als Wikipedianer mal Wikipedianer aus anderen Sprachversionen, gibt ja über 285 jetzt, trifft, dann ist nämlich genau das, was du sagst, nämlich die Realität, die kulturelle Realität hinter dem Schreiben einer Enzyklopädie, die Menschen, die dahinter stehen und wie sie sich dem Schreiben eines Artikels nähern. Das ist ja jetzt mal eine Kulturtätigkeit, ja, einen Artikel über etwas schreiben. Es gibt ja auch viele andere kulturelle Tätigkeiten, die mit dem Internet durchaus kollaborative funktionieren können, aber eben halt auch gelernt werden müssen, weil es halt auch eine andere Art ist, miteinander Dinge zu tun. Aber zurück zu dem Artikel, es ist sicherlich erstmal eine ganz spannende Erfahrung und macht einem auch nachdenklich. Also es gibt Wikimania, das sind quasi, wo sich dann die Communities aus den einzelnen Ländern treffen immer, und das ist war, also ich durfte da zweimal dran teilnehmen, und das war eine ganz spannende Erfahrung, wo die genau in diese Richtung geht. Aber was heißt das dann? Also wenn wir jetzt ein Netzwerk haben, ein digitales Netzwerk, ein Internet haben, was aber halt eben diese haptische Ebene, diese kulturelle Erfahrungsebene nicht ersetzt, sondern im Prinzip etwas ist, was uns auf der Schriftebene, aber auch mehr und mehr auf der Audio- und Videoebene ermöglicht, uns einander zumindest mal reduziert kennenzulernen und zu begegnen. Das ist ja etwas, worüber man vielleicht immer nochmal neu nachdenken könnte und daraus auch neue Schlüsse ziehen könnte. Was ist, könnte die Aufgabe sein, dass wir das Internet als aufklärerisches Tool auch mehr Menschen nahebringen? Ich glaube, da an der Stelle, wir hatten gerade die Bildung, also wie man das in der Schule macht. Also uns fehlen auch zum Beispiel in Europa einfach die Lehrer, die das können. Also im Prinzip müsste es sofort Initiativen geben, wenn wir mal realpolitisch rangehen und jetzt nicht philosophieren, sondern sagen, was machen wir denn jetzt? Wäre für mich eine der ersten Aufgaben die Befähigung der Lehrerschaft. Also es ist natürlich wunderbar, dass es Chaos macht Schule gibt oder dass es auch von Wikipedia Projekte gibt, die eben diese Skills, diese Fähigkeiten, diese digitale Mündigkeit vermitteln. Aber eigentlich ist das eine Kernaufgabe eines heutigen Lehrers und de facto ist es das nicht. Und gerade von den neuen Lehrern, von den jungen Lehrern, gibt es da eine Verweigerungshaltung, die mich irgendwie irritiert und die auch deren Herkunft ich mir auch noch nicht ganz erklären kann. Aber
ich will dieser Bildungsdebatte entgehen, weil die haben wir schon sehr oft und sehr intensiv geführt. Ich will lieber noch mal bei Andi Müller-Magun nachfragen. Ich habe Sie gerade so verstanden, dass das ein Plädoyer dafür war, lass doch mal dieses ganze technische Schnickschnack sozusagen nicht so wichtig nehmen und so hoch bewerten und auch das, was zum Beispiel bei Facebook an Algorithmik läuft, das ist ja auch so ein Buzzword, was im Moment sehr, sehr stark diskutiert wird. Alles wird von Algorithmen getrieben. Lasst uns das mal runterfahren und lasst uns lieber gucken, was sind da eigentlich für Menschen unterwegs im Internet, was kommunizieren die und das Internet selbst eigentlich nur als Informationskanal betrachten, der eigentlich nichts Positives, nichts Negatives will. Habe ich Sie falsch verstanden?
Ein klein bisschen. Also es gibt ja den Begriff der liberalen Ökonomie oder dieser auch kalifornischen Ideologie. Das ist sozusagen unser Kampfbegriff aus den 90ern. Wenn Sie heute mal mit Leuten aus Russland reden oder so, für die ist ja liberale amerikanische Handlungsweise. Und das heißt eben, Sie sehen da den Begriff Freedom. Freedom heißt eben die Freiheit, andere Länder zu kolonialisieren, indem man so tut, als ginge es um Meinungsfreiheit, um in Wirklichkeit die eigenen Systeme da reinzudrücken und den technologischen Vorsprung, der zweifelsohne herrscht, dazu auszunutzen, um eben den eigenen Macht- und Einflussraum zu erweitern durch die Erschließung von eben ja, Kunden- oder Teilnehmerkreisen aus anderen Ländern. Und die Frage ist ja, also die Technologie ist nicht mehr neutral. Das ist erstmal so, die war vielleicht mal neutral und die kann auch immer noch neutral sein, aber die Art und Weise, wie im Moment exportiert wird, wie sie massiv vermarktet wird, wie sie in den Apps vorinstalliert auf den Mobiltelefonen kommt und so fort, das ist nicht mehr neutral. Das ist eine Macht, die da wirkt. Und das sind natürlich nicht eine Macht, sondern das sind viele Mächte, das sind Leute, die ihre individuellen wirtschaftlichen, ökonomischen, sonstigen Realitäten haben, die sie da erweitern. So. Und jetzt hast du auf der anderen Seite unterschiedliche Länder, und das ist es, was ich meinte, mit unterschiedlichen Kulturen, die aus unterschiedlichen Gründen sagen, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen weder eine digitale Kolonie sein, das höre ich in Afrika teilweise, die das sehr schnell begreifen, weil sie Kolonialisierung auch noch haptisch taktil erlebt haben und damit mit dem Vokabular sehr gut vertraut sind. Das hören sie teilweise in Südamerika, wo die sich auch die Frage stellen, also Moment mal, wir reden hier gerade über digitale Souveränität und während wir das tun und so vorsichtig irgendwelche Konzepte entwickeln, wie wir das sicherstellen könnten, fängt Google an und Facebook und schließt unsere Schulen an. Und da muss man dann auch im Deutschlandfunk wahrscheinlich doch ehrlich sein, mal kurz Goebbels zitieren und sagen, naja, dir gehört die Jugend, dir gehört die Zukunft, so einfach ist das, klarer kann man es nicht formulieren. Entschuldigung, es ist ein bisschen brutal und ich bin kein Goebbels-Fan, aber an der Stelle muss man einfach sagen, man muss auch mal vorsichtig sein, mit welchen Kräften hier was vorangetrieben wird und welche Abwehrmöglichkeiten es überhaupt noch für Länder gibt oder für Menschen gibt, die sagen, nee, sie möchten jetzt aber nicht dieser globalen Überwachungs- und Macht- und Realitätsmaschine angeschlossen sein, sondern sie möchten vielleicht eine eigene Art und Weise, wie wir es in den 80ern die Chance hatten zu tun, sozusagen eine eigene experimentelle Art und Weise entwickeln. Und dazu braucht man ja erstmal einen Freiraum, um das zu tun. So, und die Frage ist, wo sind diese Freiräume noch, wo sich Technologie anders entwickeln kann?
Also, Gesellschaften und Staaten sozusagen versuchen, ihre Ordnungen dann, wenn sie auf, was die Menschenrechte angeht, durchzusetzen, wenn die Menschenrechte eingehalten werden, dann versuchen durchzusetzen. Das ist die eine Seite, kann man drüber diskutieren, ob das immer so der Fall ist, wenn wir über China oder über Russland reden. Auf der anderen Seite sieht man ja auch mittlerweile in Europa ja sowas wie eine zarte Pflanze der Gegenbewegung gegen Google oder gegen Facebook. Das wird dann mehr zumindest von der EU-Kommission auf dem wirtschaftlichen Pfad versucht durchzusetzen. Auch die EU-Datenschutzverordnung haben einige so verstanden, dass es auch ein Aufbäumen gegen die großen Informationskonzerne aus den USA ist. Jimmy Schulz, sehen Sie das auch so, dass da die europäischen Gesellschaften auch ein bisschen reagieren?
Ja, das ist aber auch schon seit einigen Jahren so. Es gab ja immer mal wieder die Bestrebungen, zum Beispiel eine europäische Suchmaschine aufzubauen, nicht den Internet-Airbus zu gründen. Die sind schnell wieder verschwunden. Aber die Idee dahinter, eine Eigenständigkeit, eine Unabhängigkeit, auch von den USA insbesondere, zu gewinnen, zeigt sich aber auch, und da ist ja auch ein Fortschritt zu sehen, zum Beispiel gerade bei der eingangs erwähnten Herauslösung der ICANN aus der Kontrolle der US-amerikanischen Regierung. Das ist ein kleiner technischer Schritt, aber als politisches Symbol sehr viel größer gewesen. Ich fand das eine hervorragende Sache und war sehr froh, dass ich da die letzten 2 Jahre dran mitwirken durfte. Der nächste Schritt muss natürlich sein, zu überlegen, wie können wir denn sozusagen die Selbstorganisation des Internets auch aus dem amerikanischen Rechtssystem herauslösen. Heute ja immer noch ist die ICANN ja eine Organisation nach kalifornischem Recht. Das heißt, sie müsste eigentlich ihren Sitz woanders hin verlegen. Auch da entbrennt momentan eine nicht unwesentliche Debatte. Das wären so Schritte, die in die Unabhängigkeit der Organisation, der Basisinfrastruktur schon mal sicherstellen könnte. Und darauf kann man weitere Schritte aufbauen.
Aber sind die wirklich möglich? Weil gerade beim Herauslösen der ICANN haben wir ja gesehen, es gab damals dann auch eigentlich Deals. Plötzlich sollte die UNO rausgehalten werden, dann gab es eine Übereinkunft etwa mit dem Internationalen Vermeldeunion und Ähnlichem. Haben die nicht auch verhindert, dass es tatsächlich zu so etwas Ähnlichem wie einer internationalen Verwaltung, die auch regionale Möglichkeiten der Entwicklung zulässt, kommen konnte?
Also ich bin relativ froh, dass die UNO und vor allem die ITU, also International Telecommunication Union, da rausgehalten wurden, weil dort werden die Interessen von Nationalstaaten und von großen Unternehmen vertreten und eben nicht die Interessen der Userinnen und User. Und das ist hingegen in der ICANN sehr wohl gewährleistet. Also ich halte ein Internet
unter... Meinst du, nicht Staaten und große Unternehmen sind in der ICANN nicht so wichtig? Das ist gerade.
Die Staaten haben kein Stimmrecht. Weder im Board noch sonst wo.
Sie haben erheblichen Einfluss.
Sie haben Einfluss.
Art und Weise, ich war ja zufällig auch in dem Vorstand der ICANN. Und wenn du die Briefings der US-Anwälte gegenüber dem Board am Vorabend der offiziellen Entscheidungsfindung, wenn man die so mitverfolgt hat, dann war es immer ganz klar, dass man eben nichts tut, um da irgendjemanden aufzuregen. Schlimmstenfalls wurden halt Regeln verabschiedet, um den Regierungen nach außen hin das zu geben, was sie wollten, ohne dass tatsächlich Schaden entsteht. Das heißt, man hat sichergestellt, dass es die Policies gab, aber kein Enforcement, keine Umsetzung der Regeln. Das sind so diplomatische Schachzüge dann, um sozusagen das Ergebnis klarzustellen. Aber also den wirklichen Einfluss der Zivilgesellschaft, den kann ich auch nicht attestieren, auch wenn ich da als Vertreter der Zivilgesellschaft saß, weil am Ende des Tages ist das auch Industriepolitik, was da gemacht wird. Und das ist ja heute noch viel schlimmer geworden. Dadurch, dass sowas wie Google, Facebook, Twitter so einen erheblichen Einfluss hat und die Menschen da organisiert sind, gibt es ja zunächst mal gar keine institutionalisierte Vertretung einer Zivilgesellschaft, weil die Zivilgesellschaft müsste ja erstmal irgendwo entstehen. Und wo soll sie denn entstehen, wenn die Systeme, in denen so etwas entstehen kann, das aber gar nicht wollen?
Oder ich würde da ganz gerne auch ganz wirklich nur in alle Kürze reingehen. Genau die Frage mit der Zivilgesellschaft. Für mich stellt sich auch die Frage, und da muss ich ganz kurz vom Internet mal weg, ich glaube, der Westen muss sich auch neu erfinden. Also ich sehe diese Machtkämpfe. Natürlich haben wir ein System, was gegen andere Systeme kämpft. Und du hast vorhin, also Miller Magun hat vorhin gesagt, dass in Afrika wehrt sich dagegen und so weiter. Ja, also der alte Westen, der muss sich auch neu erfinden. Und ich sehe das schon. Ich sehe zum Beispiel durchaus im Internet Ecken, wo man über Crowdfunding Genossenschaften gründet. Also ich sehe viele kleine Pflanzen einer anderen Idee des Westens. Dass der Westen ambivalent ist und dass wir auch mit dem Internet keine Engel werden, ist auch klar. Aber ich sehe die Aufgabe darin, dass ich glaube, der Westen, dem ist auch mit dem Internet der Spiegel vorgehalten worden, und der muss sich jetzt fragen, ob er es schafft, gegen die autoritären Kräfte, und das ist nicht nur China, die sind viel näher, die autoritären Kräfte, die sind teilweise schon in unserem eigenen Land, und die Demokratie und die Aufklärung, also dafür, wofür der Westen ja neben der Marktwirtschaft auch steht, muss ich jetzt fragen, wie können wir das mit diesem wunderbaren Netz, mit diesem Medium Internet Wie können wir das so beeinflussen?
So, jetzt haben wir aber noch nicht die drei Rezeptschritte bekommen, die wir eigentlich brauchten, damit das Internet doch noch die Welt retten kann. Und deshalb letzter Versuch, das zu machen am Ende der Sendung. Meine Frage als Schlussfrage, ich fange deshalb auch mit Gabriele Hofacker an. Was wünschen Sie sich denn jetzt ganz konkret für das Netz im kommenden Jahr 2017?
Ich würde mir wünschen, dass diese ganzen kleinen positiven Ansätze, die wir hier beschrieben haben und die man in ganz vielen Städten in Europa auch feststellen kann, versuche, andere Lebensformen zu leben, sich zu vernetzen, wieder Theorien zu entdecken, sich mit den Rahmenbedingungen zu beschäftigen, dass die das dafür passende technische Werkzeug finden. Für sowas wäre zum Beispiel, denke ich, der CCC-Kongress da, dabei zu helfen und zu sagen, nutzt vielleicht nicht wirklich Google, es gibt ein paar Vorbehalte dagegen, oder hier hättet ihr ein Spielzeug, mit dem könnte es gehen, dass sich diese Ansätze einer Zivilgesellschaft auch die richtige Technik suchen und damit dann vielleicht wirklich was bewirken.
Anni Müller-Magun, was sind Ihre Wünsche oder was sind Ihre Vorsätze für das Netz für das nächste Jahr?
Na, digitale, dezentrale Freiräume, die in einfacher Art und Weise auch von Menschen zu bedienen sind, die eben nicht den Anspruch haben, Techniker zu sein oder so. Das ist eigentlich die alte Vision und das Ganze muss natürlich sicher sein, also verschlüsselte, digitale, dezentrale Realitäten und so weiter und so fort. Also wir brauchen, das ist ganz klar geworden, es gibt ja viele Freak-Ansätze, die wir ja auch hier eingangs erwähnt haben, aber nicht alle sind eben schon von Menschen bedienbar und da muss noch viel passieren. Das heißt, wir brauchen mehr Leute, die UI, UX Experience, wie man das technisch ausdrückt, damit hinzubringen. Und das heißt auch, dass diese technische Community, man ein bisschen den Anschluss suchen muss mit Leuten, die sich mehr mit Menschen auskennen und die sich vielleicht auch schon mal die Frage gestellt haben, wie man Systeme so bedienbar macht, dass sie auch von irgendwie von der Großmutter bis zum Klassenlehrer und so weiter und so fort bedienbar sind. Also das können wir ja nicht den Konzernen überlassen, die diese Leute im Moment alle haben und bezahlen und da ganz wunderbar uns in ihre Systeme einlullen.
Die Frage auch an Jimmy Schulz, allerdings unter Ausblendung des Bundestagswahlkampfes 2017.
Ja, ich werde das versuchen. Nein, was ich mir wünsche und was die Voraussetzung dafür ist, was Andi gerade gesagt hat, ist die beste Bildung, die wir brauchen, um die Kompetenz zu schaffen, die hier gefragt ist. Technisch, wie aber auch Medienkompetenz, wie aber auch in der Ausbildung, die Software erstellen kann, da wo noch Lücken sind. Das sind Lücken, nämlich gerade in der Benutzbarkeit. Ich würde mir wünschen, dass möglichst viele Menschen Veranstaltungen organisieren und besuchen, bei denen man sich schlau machen kann über digitale Selbstverteidigung. Wie schütze ich mich denn vor Staaten, wie auch für Unternehmen und kann das Internet so frei genießen und benutzen, wie wir es uns mal vor vielen Jahren gedacht haben.
Jens Best, Ihre Vorstellung für das nächste Jahr, vielleicht auch unter dem besonderen Blickwinkel Wikipedia?
Unabhängig auch von Wikipedia würde ich sagen, einfach diejenigen, die schon auf dem Vulkan tanzen, selbstbewusst, aber auch selbstkritisch weiter tanzen. Aber das Wichtige an der Sache ist vor allen Dingen, dass diese digitale Mündigkeit in eine Breite nun vermittelt werden muss. Und das ist auch die Aufgabe von denen, die schon auf dem Vulkan tanzen, weil sonst digitale Mündigkeit impliziert, auch den Menschen wieder mündig zu machen. Ich habe das Gefühl, dass es nicht nur an der digitalen Mündigkeit in der Bevölkerung ein wenig zu kurz kommt gerade und dass man da auch über die digitale Mündigkeit auch eine allgemeine Mündigkeit wieder zurückgewinnen kann. Und dafür gehört auch für mich genau das, was ich gesagt habe, dass auch in der Wikipedia ein selbstkritischer Dialog geführt wird, nach 15 Jahren Wikipedia sich zu fragen, welche Verantwortung hat denn die Wikipedia als siebtgrößte Webseite in Deutschland mittlerweile auch in ihrer Wirkung auf die Gesellschaft und nicht nur, was die Artikel angeht, sondern die Gesamtwirkung?
Ja, aus der Traum kann das Internet die Welt doch noch retten. Das war Titel dieses Kulturgesprächs und ich nehme aus diesem Kulturgespräch mit, auch in 2017 müssen die Netzaktivisten dann doch nochmal eben wieder die Welt retten. Sie kommen nicht drumherum.
Kann das Internet doch noch die Welt retten? Sie hörten eine Aufnahme vom 33. Chaos Communication Kongress 2016 in Hamburg. Es diskutierten Professor Gabriele Hofacker, Medienwissenschaftlerin an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig, Jens Best, Politikwissenschaftler und Publizist, Andy Müller-Magun, Informatiker und Mitglied des Chaos Computer Clubs und Jimmy Schulz, Internetunternehmer und Netzpolitiker. Die Gesprächsleitung hatten Manfred Kläuber und Peter Welchering.